Meine lieben Freunde, die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir Menschen einmal vor Gott als unserem Richter stehen werden. Wir lesen in Hebräer 9, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aus der Formulierung geht deutlich hervor, so sicher wie das Sterben, so sicher das Gericht. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott der Richter aller ist. Da ist es natürlich von außerordentlichem Interesse zu wissen, wie dieser Richter ist, wie Gott ist. Wir müssen Gott kennen. Jetzt muss ich aber vorab auf etwas anderes eingehen. Heute gibt es viele Menschen, die bestreiten die Existenz Gottes. Und einer der Hauptgründe ist die Evolutionstheorie, zu Deutsch Lehre von der Entstehung des Lebens. Wenn man vor 50, 60 Jahren mit Menschen über Gott sprach, gaben sie ohne weiteres zu, denn Herrgott muss es ja geben, woher sollte sonst alles kommen? Und heute stellt man sich weitgehend auf den Standpunkt, alles durch Zufall entstanden. Dazu will ich heute Abend einmal auf einen Spezialgelehrten hinweisen. Er heißt Bruno Vollmert, ist Ordinarius für technische Chemie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe und er hat ein Buch geschrieben, Das Molekül und das Leben. In diesem Buch spricht Vollmert hauptsächlich über Makromoleküle. Alles Leben gründet sich auf Eiweiß, alles Eiweiß besteht aus Makromolekülen. Vielleicht sage ich ein erklärendes Wort dazu. Ein Molekül ist eine Verbindung von wenigstens zwei, aber auch schon mal von mehreren Atomen. Eines der einfachsten Verbindungen, einfachsten Moleküle ist Wasser, H2O, einmal Wasserstoff, zweimal Sauerstoff. Aber die Makromoleküle, die bestehen aus Tausenden von Atomen. Das sind ganz lange Ketten. Und nun hat Vollmer festgestellt, dass diese Makromoleküle, und er hat sein Leben lang daran gearbeitet, überhaupt nicht durch Zufall entstehen können. Und sein Urteil über die Entstehung des Lebens durch Zufall lautet, diese Theorie ist nichts als ein unwissenschaftliches, anthropozentrisches, antikopernikanisches Märchen von horrender Einfalt. Muss ich natürlich etwas erklären. Anthropozentrisch heißt eine Lehre, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Schlimmer ist das Wort antikopernikanisch. Kopernikus war einer der Gelehrten, der Wahrheit zum Durchbruch verhalf, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Und Kopernikus wird immer angeführt als der Mann, der für die Wissenschaft eintritt gegenüber der veralteten, verkrusteten Tradition. Und die Anhänger der Evolution bilden sich immer ein, sie seien Menschen wie Kopernikus. Und Vollmer sagt, antikopernikanisch, Irrtum, ihr seid das gar nicht. Gut finde ich, dass er nichts sagt, ein Märchen von horrender Dummheit. Die Leute sind nämlich gar nicht dumm, aber von horrender Einfalt. Vollmer spricht nicht als Christ. Vollmer versucht auch nicht zu sagen, wie das Leben entstanden ist. Er macht nicht den geringsten Versuch. Er sagt nur, so mit der Entwicklung, so nicht. Es ist hochinteressant, einmal die Ansicht dieses wirklichen Fachmanns zu hören. Man kann in mancher Beziehung sagen, dass die Evolutionstheorie abgewirtschaftet hat. Im Jahre 1859 erschien Darwins Buch von der Entstehung der Arten und er forderte die Menschheit auf, das fehlende Verbindungsglied zwischen den einzelnen Arten, vor allen Dingen zwischen Affen und Menschen zu finden. 1859, das sind schon 128 Jahre her. Und in der Zeit hat man ganz ernsthaft an dem fehlenden Glied gesucht. Man ist immer bescheidener geworden. Man hat gar kein Gerippe mehr erwartet. Wenn man nur ein Stückchen hatte, war man schon zufrieden. Und es hat sich bis jetzt alles als Irrtum erwiesen. Wenn Darwin recht hätte, müsste die Erdoberfläche voll von fehlenden Gliedern sein. Gefunden hat man kein einziges. Jetzt stellt sich natürlich jeder vernünftige Mensch die Frage, warum gibt man denn die Theorie nicht auf? Wenn die immer noch daran festhalten, da muss doch was dran sein. Hier kann ich wieder einen Naturwissenschaftler zitieren, einen ganz großen, Max Planck. Von Max Planck hat einmal einer gesagt, als Leiter des Kaiser-Wilhelm-Institutes, später nach ihm Max-Planck-Institut genannt, kannte er nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die Wissenschaftler. Und Planck hat einmal gesagt, eine neue Theorie setzt sich nicht auf die Weise durch, dass ihre Gegner von der Richtigkeit der neuen Theorie überzeugt werden, sondern auf die Weise, dass ihre Gegner aussterben. Wir müssen von einem Kenntnis nehmen. Die Naturwissenschaftler sind Menschen wie wir. Intelligenter, gebe ich zu, zielstrebiger, aber genauso Menschen wie wir, die auf jeden Fall Recht haben wollen, wie es ja jeder Mensch haben möchte. Und darum geben sie ihre Theorie nicht so leicht auf. Es bleibt dabei, das ist die einzig vernünftige Antwort, im Anfang schuf Gott. Das ist die einzige Erklärung für das Universum und für das Leben, die wirklich standhält. Und nun stehen wir wieder vor der Frage, wie ist Gott? Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, 1. Korinther 15, einige von euch sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich's euch. Wenn man Gott ein wenig kennt, dann weiß man, es ist wirklich etwas Beschämendes, wenn man den ganz Großen nicht richtig kennt. Es ist beschämend, es ist aber auch verhängnisvoll. Wenn man nun einen ganz normalen Bürger fragt, wie ist Gott, dann wird er einem im Allgemeinen sagen, Gott ist allmächtig und allwissend. Die Antwort ist richtig. Sie genügt aber nicht. Wenn man etwas tiefer bohrt, dann wird er sagen, Gott ist Liebe. Die Antwort ist auch richtig. Aber damit können wir nicht anfangen. Wenn ein Mensch bloß von Gott weiß, Gott ist allmächtig, allwissend, Gott ist Liebe, dann läuft er garantiert falsch. Ich muss wissen, Gott ist heilig. Heilig heißt, Gott ist vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen treu, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Wisst ihr, wohin die Menschen kommen, die nur sagen, Gott ist Liebe? Ich will dafür ein Beispiel nennen. Heinrich Heine, der bekannte Dichter, führte ein sehr sittenloses Leben. Einmal sprach ein Christ ihn darauf an und sagte, wie wollen Sie vor Gott bestehen mit dem Leben? Darauf Heine ganz schnippisch, Gott wird mir vergeben. Darauf der Christ, wie kommen Sie dazu? Nun, das ist sein Beruf. Eine unmögliche Antwort von Gott. Das ist das Ergebnis, zu dem die kommen, die von Gott nur wissen, Gott ist Liebe. Eine unvollständige Auffassung ist in vielen Fällen genauso verkehrt wie eine falsche. Die Bibel betont Gottes Heiligkeit. Wir haben heute Abend schon gelesen, was in Jesaja 6 steht. In Jesaja 6 wird uns gesagt, dass der Prophet Jesaja in den Himmel entrückt wurde und Gott auf seinem Thron sah. Wer Gott im Himmel sieht, hat eine ganz andere Schau von Gott, als der, dem Gott in irgendeiner Form erscheint. Wir lesen zum Beispiel einmal, dass drei Männer Abraham besuchen und einer von ihnen war Gott. da trat Gott in der Gestalt eines Mannes auf. Jesaja hatte eine ganz andere Schau. Er sah Gott auf seinem Thron, umgeben von seinen Engeln. Und wie wir schon hörten, haben die Engel kein Wort über Gottes Macht oder Gottes Weisheit oder Gottes Reichtum gesagt. Sie haben ausschließlich ausgerufen, heilig, 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 Herr ist der Herr, die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Das haben sie ausgerufen. Fast dasselbe wird uns im letzten Buch der Bibel gesagt, in der Offenbarung. Auch da sehen wir Gott auf seinem Thron. Auch da ist er umgeben von heiligen Engeln. Und sie rufen aus, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der da war, der da ist, der da kommt. Also das ist eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie diese Eigenschaft sich auswirkt, so wird uns das in der Bibel sehr klar gesagt. Ein Beispiel. Nachdem die Israeliten das goldene Kalb gemacht hatten, zog Gott sich von ihnen zurück. Mose wollte mit Gewalt durchsetzen, dass Gott auch weiterhin das Volk führte. Gott sagte, nein, ich schicke euch nur einen Engel. Mose bat Gott weiter. Und dann sagt Gott ihm, 2. Mose 33, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Man muss sich das einmal vorstellen. Gott kann die Sünde nicht vertragen. Die ist ihm so zuwider. Er sagt, wenn ich mit euch ginge, das ist untragbar. Ich würde euch vernichten. Gott sorgt sich um uns. Gott müht sich, uns zu helfen. Aber wenn wir nicht zu bereden und nicht zu belehren sind, dann wendet er sich ab. Ich will ein zweites Wort lesen aus Jeremia 6, Vers 8. Da sagt Gott, lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreiße, damit ich dich nicht zur Wüste mache, zu einem unbewohnten Land. Da haben wir wieder diesen Kampf, der in Gott stattfindet, damit meine Seele sich nicht losreißt. Er möchte das nicht, aber seine Heiligkeit erlaubt es ihm nicht, bei einem unreinen Volke zu bleiben. Wir lesen in 2. Mose 15 von Gott, wer ist dir gleich, heilig in Herrlichkeit? Und in Jesaja 57 heißt es von Gott, er, dessen Name der Heilige ist. Das ist eine Tatsache, die wird im Alten Testament außerordentlich stark betont. Gott ist heilig. Und jeder, der über Gott nachdenkt und diese Tatsache nicht berücksichtigt, kommt notwendig zu einer völlig falschen Vorstellung von Gott. Wie wirkt sich die Heiligkeit aus? Wir lesen in Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, selbst sein Gebet ist ein Greuel. Man muss sich so ein Wort einmal vorstellen. Wenn ein Mensch nicht mehr bereit ist, auf das zu hören, was Gott ihm sagt, dann kann er sich alles Beten sparen. Nicht nur, dass Gott sagt, ich werde dich nicht erhören. Hier steht, selbst sein Gebet ist Gott ein Greuel. Wir sind doch meist der Auffassung, dass Beten Ausdruck von Frömmigkeit wäre. Dass Gebete Gott gefallen. Aber hier wird uns gesagt, wenn einer nicht bereit ist, Gott zu gehorchen, dann ist selbst sein Gebet Gott ein Greuel. Und dem Gott müssen wir Menschen begegnen. Daran geht kein Weg vorbei. Es kann einer das bezweifeln. Das hilft ihm nicht. Es kann einer sagen, ich wusste es nicht. Das hilft ihm auch nicht. Es kann einer es bestreiten, das hilft ihm alles nicht. Aus der Bibel geht ganz klar hervor, dass wir Menschen seit dem Sündenfall Wesen sind, die aus der Gemeinschaft mit Gott ausgebrochen sind, die zum Feinde Gottes übergelaufen sind, zum Teufel, und die darum dem Gericht entgegengehen. Die Bibel sagt uns nun weiter, dass wir vor Gott einmal alle offenbar werden. Offenbar ist für uns Menschen eines der schrecklichsten Worte. Wir sind alle nicht vollkommen. Wir haben alle etwas zu verbergen. Und im allgemeinen Umgang, da lassen wir den anderen auch nicht in unser Herz hineinschauen. Mancher begrüßt einen sehr freundlich, den er lieber 5 Kilometer weit weg wüsste. Das lässt er sich nicht merken. Und nun werden wir vor Gott einmal alle offenbar. Das müssen wir wissen. Vor Gott gibt es kein Verbergen. In Römer 2, Vers 16 lesen wir, Gott wird richten das Verborgene der Menschen. Es ist völlig unsinnig anzunehmen, Gott richtete uns nach dem, wie wir allgemein uns geben. Nein, er wird das Verborgene der Menschen richten. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ein außerordentlich wichtiges Beispiel dafür, wie Gott alles sieht, absolut alles, und wie wir ihn nicht täuschen können, ist der Brudermord. Kain erschlägt Abel. Kain hat Abel totgeschlagen, dann hat er ihn verscharrt, und dann ist er seines Weges gegangen und hat sich gesagt, die Sache ist aus der Welt. Der sagt kein Wort mehr, sehen kann ihn auch keiner mehr, alles fein glatt gemacht, Fall ist erledigt. Jetzt kommt Gott. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain, weiß ich nicht. Und dann überlegt er sich die Sache und sagt, ich kann mich auch noch besser rausreden. Ich bin doch nicht der Hüter meines Bruders. Und dann kommt eine Antwort, da wird kein erstarrt sein. Gott sagt ihm, horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Damit wird uns etwas ganz Wichtiges gesagt. Wir sprechen von himmelschreienden Ungerechtigkeiten. Das stimmt genau. Die Ungerechtigkeit, die Schuld, die Sünde, die schreit zum Himmel. Kain konnte den Mord nicht vertuschen. Das Blut Abels schrie direkt zu Gott. Und was das Interessante an dem Ausspruch Gottes ist, Gott wundert sich, dass Kain das nicht hört. Gott sagt zu ihm, horch, in den Ohren Gottes war das Schreien so laut, dass Gott sagt, ja, Kain, hörst du das denn nicht? Das müssen wir wissen. Alles Unrecht wendet sich an Gott. Gott hört alles, Gott sieht alles, Gott weiß alles und Gott behält alles. Er übersieht nichts. Und dem Gott müssen wir einmal begegnen. Daran kommt keiner vorbei. Eine kleine Zwischenlage. Wie die meisten von uns wissen, sind die Computer zunächst in den Vereinigten Staaten entwickelt und auch produziert worden. Und als der Erste Weltkrieg zu Ende ging, da wollten die Amerikaner ihre Computer auch in Europa verkaufen. Und so sind denn einmal, natürlich von anderen Ländern auch, zwei Mathematiker vom Frankfurt am Main in die Staaten gefahren, um dort den Umgang mit Computern zu lernen und den Computer in Deutschland dann anzubieten. Sie brachten ihn rüber, stellten ihn auf, sie setzten sich mit verschiedenen Mathematikern in Verbindung, es wurden schwere Aufgaben auf normalem Wege errechnet, in den Computer hineingegeben, auch weitere Sachen hinein, und dann, es waren viele Interessenten zugegen, wurde das Ding in Gang gesetzt und schlagartig lag die Antwort vor. Da hat einer der beiden sich gesagt, wenn ich jetzt einmal vor Gott in der Ewigkeit ankomme, wer sagt mir denn, dass der nicht einen Computer hat? und dass der nicht eine Karte über mich angelegt hat. Und wenn ich dann da oben bin, dann sagt er, wie heißt du so? Mal eben seine Karte, da haben wir es. Und dann bin ich verloren. Das war ihm klar. Wenn Gott meine Karte in die Hand nimmt, dann ist es aus. Und da hat er die Gnade gesucht, die Gott uns anbietet. Vor Gott hilft keine Tarnung. Wir Menschen versuchen ja immer, uns zu tarnen. Was meinen wir, was die Politiker darum gäben, wenn die wüssten, was der andere wirklich denkt und was er wirklich vorhat? Die wissen ja nur das, was er ihnen sagt, doch nicht mehr. Und dann sitzen sie da und raten und überlegen. Gott, der ist einfach gegenwärtig bei allem, was sich abgespielt hat. Und wir können uns das heute so gut denken. Gott kann doch von allem seine Aufnahmen machen. Der kann doch nachher alles abspielen lassen. Das ist heute alles so einfach zu sehen. Wie kann ein Mensch sich helfen? Immer wieder gibt es einige, die wollen vor Gott bestehen mit ihren angeblich guten Werken. Die Bibel sagt uns, dass das nicht geht. Und wenn wir uns einmal wirklich genau besehen, dann stellen wir fest, mit unseren guten Werken ist das meist nichts. Wir sind böse. Wir spielen keinen Bösen. Wir sind in unserem Herzen böse. Jesus Christus hat gesagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Und die verunreinigen den Menschen. Jeder, der ehrlich ist und jeder, der noch etwas Selbstkritik hat, der weiß, dass das von ihm stimmt. Der weiß, dass diese Dinge in seinem Herzen herrschen, bis der Heilige Geist die Führung übernimmt und uns neues Leben schenkt. Bis dahin gilt ausnahmslos Jesu Wort. Es hilft einem Menschen auch nicht, dass er sich als Kind taufen lässt. Die Taufe errettet keinen Menschen. Ich will darüber jetzt nicht viel sagen. Ich bin aber gern bereit, mit jedem darüber zu sprechen, der da anderer Ansicht ist. Nirgendwo sagt uns die Bibel, dass ein Mensch als Kind getauft werden sollte und dadurch Christ würde. Wie gesagt, gern gebe ich weiter Auskunft darüber. Jetzt kommen einige her und sagen, alles gut und schön, was du sagst. Aber es bleibt doch dabei, Gott ist Liebe. Wie kannst du uns dann mit dem Gericht Gottes drohen? Wir müssen Folgendes wissen. Gott ist Liebe, das sagt die Bibel ganz klar. Und Gott ist heilig, das sagt die Bibel auch ganz klar. Und Gott ist beides, gleichzeitig, dauernd, vollkommen. Er macht mit seiner Heiligkeit keine Konzession an seine Liebe und er macht mit seiner Liebe keine Konzession an seine Heiligkeit. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen. Unser ganzes Leben besteht aus Kompromissen. Das kann man wohl sagen. Der Käufer, der würde gern weniger bezahlen. Und der Verkäufer, der hätte gern mehr. Und der Angestellte hätte gern höheres Gehalt. Und der Unternehmer gäbe ihm gern weniger. Unser ganzes Leben besteht aus Kompromissen. Soll sogar bei der Ehe Kompromisse geben. Immerzu Kompromisse. Und da ist es für uns sehr schwer zu verstehen, dass da einer ist, der überhaupt nicht daran denkt, auch nur einen Millimeter abzugehen vom Wege der Gerechtigkeit und vom Wege der Liebe. Und ich kann eins sagen, das möchte ich ganz stark betonen. Gottes Liebe zeigt sich nicht im Übersehen oder Zulassen von Sünde. Gottes Liebe zeigt sich im Tilgen der Sünde. Das ist etwas ganz anderes. Gottes Liebe zeigt sich im Tilgen der Sünde. Wer sich die Mühe nimmt, die Bibel darauf hindurchzusehen, wo uns gesagt wird, worin die Liebe Gottes sich zeigt, der kommt zu einer wichtigen und klaren Feststellung. Die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Die zeigt sich nicht darin, dass er Sünde vergibt. Die zeigt sich darin, dass er seinen Sohn gesandt hat als unseren Retter. Und die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, die kommen nie in Konflikt. Gott hat das Problem der Sünde in seinem Sohn gesöhnt. Unser Herr Jesus söhnte am Kreuz unsere Schuld. Das ist der Weg, wie Gott diese Frage gelöst hat. Die Bibel sagt uns weiter, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Gott kann keine krummen Wege gehen. Gott kann nie etwas Unrechtes tun. Gott löst in seiner Liebe unser Problem auf seine eigenen Kosten. Er hat für uns gezahlt in seinem Sohn. In 2. Korinther 5, Vers 19 lesen wir, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Und in Johannes 1 lesen wir von Jesus Christus, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Unser Herr hat etwas getan, was wir Menschen überhaupt nicht tun können. Das Einzige, was wir wegnehmen können, sind finanzielle Schulden. Wenn der eine viel Geld hat und einem anderen helfen will, er kann seine Schulden übernehmen. Aber Sünde können wir nie ungeschehen machen. Das hat nur einer getan, einer gekonnt, Jesus, der Sohn Gottes. Er wurde das Lamm Gottes, er söhnte durch sein Leiden und Sterben am Kreuz unsere Schuld. Das ist Gottes Lösung. So ist die Einheit geschaffen worden zwischen der absoluten Heiligkeit Gottes und der vollkommenen Liebe Gottes. Und so ist das Heil uns gebracht worden in Jesus Christus. Und der kann von sich sagen, wie es hier an der Wand steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und in Apostelgeschichte 4 lesen wir mit Blick auf unseren Herrn, es ist in keinem anderen das Heil. Da ist auch kein anderer Name, in welchem wir errettet werden müssen. Jesus Christus ist die Lösung des großen Problems der Spannung zwischen der Heiligkeit Gottes und der Liebe Gottes. Und darum werden wir Jesus Christus selbst in der Ewigkeit sehen, als ein Lamm wie geschlachtet. Im letzten Kapitel der Bibel wird noch gesprochen vom Throne Gottes und des Lammes. Wir sehen ihn auch in anderer Gestalt, als den großen Herrscher, vor dem Johannes wie tot zu Boden fällt. Aber wir sehen ihn auch als das Lamm Gottes, als den, der uns erlöst hat, durch sein Leiden und Sterben. Was wird nun von uns Menschen gefordert? Da sind zwei Dinge, die nenne ich jeden Abend. Und ich hoffe, dass ich sie jeden Abend nennen werde, bis einschließlich zum 11. Die muss ich sagen. Zwei Dinge. Buße und Glauben. Ich habe schon hingewiesen auf Markus 1, Vers 15. Ich berufe mich heute Abend auf Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus schreibt, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das sind die beiden Forderungen an uns. Buße und Glauben. Keine davon können wir auslassen. Buße und Glauben. Buße, weil Gott heilig ist. Glauben, weil wir dem, der uns liebt, vertrauen. Buße heißt umsinnen. Das Erkennen und Bekennen, dass ich falsch liege, dass ich nicht tauge, dass ich nicht in Ordnung bin. Und Glauben heißt das Vertrauen, in Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ich sage das noch einmal. Alle werden einmal Gott begegnen. Gott ist heilig, wir sind Sünder. Und dieses Problem kriegen wir Menschen nicht aus der Welt. Man versucht es totzuschweigen, man versucht sich auf die Liebe Gottes zu berufen. All das hilft nicht. Wir müssen die Gnade für uns in Anspruch nehmen, die Jesus Christus uns bietet. Anders geht es nicht. Nun muss ich dazu sagen, Gott erwartet, dass wir andere Menschen werden. Da ist die Frage, wie? Wir wissen, dass ein Mensch sich selbst nicht ändern kann, dass alle seine Anstrengungen nicht genügen. Gott verspricht dem, der auf die Seite Jesu tritt, neues Leben. Und unser Herr sagt, um in das Reich Gottes einzugehen, müssen wir von Neuem geboren werden. Das hat unser Herr uns zugesagt. Das gibt er dem, der ihn im Glauben annimmt. Das ist eine absolut unerlässliche Forderung. Wir wissen, dass es in einem Lied heißt, einem Evangeliumslied, ich komme, wie ich bin. Das ist richtig. Ein Mensch kann zu Jesus Christus nur kommen, wie er ist. Das heißt, als Sünder mit all seiner Schuld. Er kann aber nicht so bleiben. Ich komme, wie ich bin. Ich bleibe aber nicht, wie ich bin. Der verlorene Sohn kam in seinen Lumpen zum Vater. Ganz eindeutig, nichts abzustreichen. Er blieb aber nicht in den Lumpen. So wie er beim Vater war, rief er die Knechte, bringet her das beste Kleid. Zieht es ihm an, Sandalen an seine Füße, Ring an seine Hand. Ich komme zu Gott als Sünder, ganz eindeutig. Er vergibt mir meine Schuld. Er gibt mir neues Leben. Er sagt mir ganz klar, ihr müsst von Neuem geboren werden. Einer der größten Evangelisten in den letzten Jahrhunderten war der Engländer George Whitefield. Tausende haben durch ihn zu Jesus Christus gefunden. Whitefield betonte in allen seinen Predigten, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da war eine Frau, die wollte es einmal genau wissen. Die ist zu ihm gegangen, hat gesagt, Mr. Whitefield, jetzt habe ich Sie schon so oft gehört und immer stehen Sie da und sagen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Warum sagen Sie das immer? Da hat Whitefield sie angeguckt und hat gesagt, weil sie von Neuem geboren werden müssen. Darum sage ich es immer. Das müsste man eigentlich verstehen. Das ist das Wort Jesu, das er Nikodemus gesagt hat. Einem Intellektuellen, ganz sicher, einem sehr religiösen Menschen. Wie komme ich weiter? Als erstes muss ich erkennen, muss mir völlig klar werden, dass ich ein Sünder bin. Wenn du das nicht weißt, dann geh in dein Zimmer. Tu genau, wie der Herr Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat. Er hat ja ganz genaue Angaben gemacht. Geh in dein Zimmer und schließ deine Tür zu. Ich hänge in solchen Fällen sogar noch das Telefon ab, damit mich das nicht stört. Geh in dein Zimmer, schließ deine Tür zu, knie vor Gott nieder und sag ihm, die Bibel behauptet, ich wäre ein Sünder. Steht ja. Da ist keiner, der gerecht sei. Da ist keiner, der Gott suche. Allzumal Sünder. Und ich kann das nicht sehen. Ich finde mich in Ordnung. Bitte öffne mir die Augen über mich. Ich möchte mich sehen, wie du mich siehst. Bitte öffne mir die Augen. Ich will sehen, bin ich ein Sünder oder bin ich keiner. Wenn du das aufrichtig betest, dann wird es gar nicht lange dauern, bis du weißt, dass du ein Sünder bist. Und dann wirst du das Empfinden haben, dass noch nie einen so üblen Typen wie dich gegeben hat. Und dann wirst du Gott anflehen, dir zu verzeihen. Aber ich kann dir ein zweites sagen. Wenn du da bist, dann wird es gar nicht lange dauern, bis Gott dir auch seine ganze Liebe zeigt. Und bis er dir zeigt, wie solch einem armen Sünder geholfen werden kann. Alles fängt damit an, dass uns bewusst wird, dass wir Sünder sind, dass wir mit der Sünde brechen und zu Gott umwenden. Als die Menschen im Hause des Hauptmanns Cornelius zum Glauben gekommen waren und als die Christen in Jerusalem das absolut nicht verstehen konnten und nachdem Petrus ihnen alles erklärt hatte, da haben die Apostel ihre neue Schau mit der kurzen Formel wieder zusammengefasst: Dann hat also Gott auch den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Das Wichtigste, was Gott einem Menschen geben kann, ist, dass er erkennt, dass er schuldig ist, dass er erkennt, dass er Gnade braucht, dass er erkennt, dass er so, wie er ist, nicht vor Gott bestehen kann. Und das Erstaunliche, das will ich gleich dabei sagen, obwohl wir alle Sünder sind, keiner kann dich davon überzeugen als nur Gott allein. Und darum rate ich dir ganz dringend, bitte Gott, dir zu zeigen, wer du bist. Dann wirst du dich im Lichte Gottes sehen und dann wirst du die einzig richtige Schau von dir haben und dann weißt du, dass du Gnade brauchst. Und dann kannst du Jesus Christus im Glauben für dich in Anspruch nehmen. Dann wirst du erkennen, dass er deine Schuld gesühnt hat. Die Bibel sagt uns das sehr deutlich. Einer der schönsten Verse steht in 2. Korinther 5, letzter Vers im Kapitel. Da heißt es: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich sage den Vers ein wenig vollständiger. Den, Jesus Christus, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dieser Vers zeigt uns in einer wunderbaren Weise den Tausch der Rollen. Jesus, der Sünde nicht kannte, der Vollkommene, wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir, ich ergänze einmal, die Sünder, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier merkt man auch, warum unsere menschliche Gerechtigkeit nicht genügt. Gott will uns ja bei sich haben, bei sich in der Ewigkeit, bei sich als seine Kinder. Da genügt nichts weniger als die vollkommene Gerechtigkeit, als die Gerechtigkeit Gottes. Und die können wir nie durch unsere Anstrengung erlangen. Jesus Christus wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist der Weg. Jesus und Jesus allein löst das Problem unserer Sünde, macht uns fähig, vor Gott zu stehen, schenkt uns Vergebung und Frieden mit Gott. Ich betone noch einmal, unser Beitrag: Buße und Glauben. Buße, weil Gott heilig ist und wir Sünder sind. Glauben, das Vertrauen in Jesu Werk, in das Erlösungswerk am Kreuz. Und nun muss ich eins betonen: Jeder baut seine eigene Zukunft. Die Bibel tut nicht mehr, als uns die Wahrheit zu zeigen. Du und ich, wir können dann wählen. Wir können auf die Seite Jesu treten, wir können es lassen. Jeder baut seine eigene Zukunft. Aber eins muss man natürlich bedenken: Ich kann nicht deine bauen und du nicht meine. Jeder für sich. Und wenn wir einmal da oben erscheinen, dann werden wir niemandem einen Vorwurf machen können. Dann werden wir ganz genau wissen: Ich habe meine Zukunft gebaut. Ich empfange, was ich mir selber eingebrockt habe. Und alle, die heute Abend hier sind, die werden dann wissen: Ich hatte Möglichkeit, den richtigen Weg zu gehen. Ich habe ihn ganz klar gehört. Dass ich ihn nicht gegangen bin, lag an mir. Ich will zum Abschluss hinweisen auf das, was der Herr Jesus am Ende der Bergpredigt gesagt hat. Er hatte ja eine lange, gewaltige Predigt gehalten. Und dann hat er seinen Jüngern, seinen Zuhörern gesagt, wer diese meine Worte hört und tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme stießen an das Haus, und die Winde wehten, und das Haus fiel nicht, weil es auf dem Felsen gebaut war. Dann sagt er weiter, wer diese meine Worte hört und nicht danach tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme stießen an das Haus, und die Winde wehten, und es fiel, und sein Fall war groß. Sobald die Botschaft Gottes ausgerufen wird, teilen sich die Zuhörer, ob sie es wissen oder nicht, unauffällig in zwei Gruppen, in die, die hören und tun, und die, die hören und nicht tun. Und unser Herr nennt die einen die Klugen, die bauen auf den Felsen, die hören und tun. Und die anderen sind die Törichten, die bauen auf den Sand. Wir bauen alle. Wir bauen an unserer Ewigkeit. Ein ganz erschütternder Gedanke. Wir bauen an unserer Ewigkeit. Und dann wird einmal unser Bau der Erprobung unterworfen. Wer immer baut, einmal kommt der Sturm und rüttelt. Und dann geht's drum, ob er steht. Und nun musst du sehen, dass du richtig baust. Du baust nicht mein Haus, oh nein, du baust deins. Und darum ist die Botschaft so überaus wichtig und so überaus ernst. Gott in seiner Liebe will, dass wir Frieden finden. Gott in seiner Liebe hat das größte Opfer gebracht, das wir uns vorstellen können. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen, hat ihn in Schmach und Schande am Kreuz sterben lassen, um als Stellvertreter der gesamten Menschheit unsere Schuld zu sühnen. Der Weg zu Gott ist offen, ist offen. Ob du ihn gehst, das ist deine Sache. Und du erntest, was du säst. Und darum kann ich Gott nur bitten, dass er dir hilft, dass du recht säst, dass du einmal dabei bist, wenn die Kinder Gottes vor Gott als ihrem Vater stehen und nicht unter den Ungläubigen, die vor ihrem Richter stehen.